entscheidend ist ja nicht nur, dass wir glauben, sondern was wir glauben. Ich will das mal deutlich machen. Ich habe einen 20-Euro-Schein dabei. Wir haben uns ja an den Euro gewöhnt. Ich muss Ihnen sagen, also die D-Mark hatte mir besser gefallen. Und vor allen Dingen, einen 20-D-Mark-Schein hatten wir ja. Ich hätte bei der Euro-Umstellung einen 25-Euro-Schein kreiert. Ha, und dann vielleicht lila, so meine Farbe. Und klar, wenn ich dann so vorne vielleicht von euch hier, von München, die Kirche drauf gemacht hätte, hätte ich hinten auch noch, damit was Vernünftiges drauf wäre, mein Antlitz drauf gemacht. Aber wenn es mir gefallen hätte und ich es dann hochkopiert hätte auf meinem Farbkopierer, hätte die vielen 25-Euro-Scheine in mein Portemonnaie reingesteckt, was hätte ich dann letztlich? Nicht nur nichts, sondern ich hätte garantiert ein schönes Gefühl. Ha, ein Portemonnaie voll zu haben mit Papiergeld, ha, finde ich klasse. Aber wenn ich mit einem 25-Euro-Schein bei euch hier in München einkaufen gehen würde, ich glaube, Gelder würde man gleich die Polizei anrufen, denn ich würde mich strafbar machen mit dem, dass ich Falschgeld in Umlauf gesetzt habe. Und genauso ist es auch beim Glauben an Jesus Christus. Nämlich, Glauben tun wahrscheinlich alle. Irgendwie, irgendwas. Aber ob es wirklich zählt, ob es greift im Leben, ob es was bringt und vor allen Dingen beim Sterben und danach im Gericht, wenn das stimmt. Du alleine und ich, wir müssen das gar nicht schaffen. Sondern Jesus Christus bietet uns was an. Es erscheint jetzt hier an unserer Videoleinwand, nämlich dieses Gotteswort aus Johannes 14, Vers 6, wo Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da steht eigentlich im Griechischen Ego Eimi, das ist diese göttliche Formel, ich bin's. Der Weg, die Wahrheit, das Leben und niemand, da steht im Griechischen, absolut niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und jetzt sind wir gleich bei diesem Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Entweder Jesus Christus hat den Mund so gehörig vollgenommen, dass man so überall Abstriche machen muss. Dass so das, was in der Bibel steht, zu relativieren ist. Oder eben, er war wirklich der Gottessohn. Er ist der Gottessohn. Und dann steht es ihm ja zu. Drei Punkte, auch heute von diesem Gotteswort her. Es wird uns durch dieses Jesu-Wort ja einfach auch angeboten. Nämlich erstens, Jesus der Weg. Schrecklich, machen wir weiter, was eben zum Beispiel da geschehen ist. Wenn wir zurückschauen, diese Glaubenskriege, das ist ja ein Schwachsinn. Und ich muss mich entschuldigen, was da wohl passiert ist. Christen gegen Muslime. Muslime gegen Buddhisten. Ja, sogar in Belfast damals in Nordirland, Katholiken gegen Evangelische. Und man schlägt sich den Kopf ein, man macht den anderen nieder. Das kann es doch wohl nicht sein. Unverantwortlich, was da fanatisch im Namen Gottes getan wurde. Aber ich glaube, das hatte mit Glauben nicht viel zu tun, sondern das war letztlich Macht. Machtgier war's. Und doch, was da passiert ist, ist es schrecklich. Ich habe Hochachtung vor Andersgläubigen. Gerade unsere muslimischen Freunde, wie die im Ramadan das schaffen, tagsüber nichts zu essen. Also wir Christen könnten uns da, glaube ich, eine Scheibe abschneiden. Wer ist denn da so konsequent? Na gut, würde mir das auch tun. Aber sie machen es ja nicht, um abzunehmen, sondern für sie ist es ein Zeichen ihres Glaubens an Allah. Und deswegen merkt er, alle Religionen ja, haben drei Buchstaben. Nämlich T-U-N. Man muss etwas tun. Gerade wenn es heute um das geht, dass wir uns fragen, warum eben Jesus Christus? Ich will nur diese zwei anderen großen Weltreligionen noch dazu nehmen, nämlich der Buddhismus. Es sind ja die vier edlen Wahrheiten, die vor allen Dingen das Fundament ausmachen. Erkenntnis des Leidens, zweitens Erkenntnis des Entstehens des Leidens, drittens Erkenntnis der Aufhebung des Leidens, Reinkarnation, und dann viertens Erkenntnis des Weges des Aufhebens des Leidens. Und dann kommt das Tun, nämlich rechte Anschauung, um rechtes tun zu können, recht leben zu können, recht bedenken zu können. Also man muss etwas tun, nachdem man etwas erkannt hat. Im Islam auch wieder dieses Tun. Fünf Pfeiler. Nämlich einmal muss man als erstes das Glaubensbekenntnis mindestens dreimal am Tag sprechen. Diese Sure, die auch am Eingang von jeder Moschee steht, wo es da heißt, Gott ist der eine, er ist der einzige, er hat nicht gezeugt, er wird nicht zeugen. Und wenn Menschen sagen, alle Religionen haben doch den gleichen Gott, Muslime würden das nie zulassen. Weil sie es mindestens dreimal in diesem Glaubensbekenntnis sagen, Gott hat nicht gezeugt, also hat er keinen Sohn. Er hat keine Kinder, sondern er ist der eine, Allah ist der eine. Aber merkt er, da muss man dreimal am Tag mindestens was tun. Fünfmal dieses Glaubensbekenntnis sprechen, wenn es richtig ist. Dann das rituelle Gebet gen Mekka, dann Fasten im Ramadan, ich habe es vorhin schon erwähnt, einen ganzen Monat lang bei Sonnenschein nichts essen. Steuern geben ist dann auch noch ein Grundpfeiler des Islams. Das ist also was Religiöses, Steuern zu geben. Aber dann auch diese Pilgerreise nach Mekka. Einige haben vielleicht Karl May gelesen, dann kann man sich ja Haji Alef Umar Ben Haji nennen und so. Also wie oft man in Mekka war, umso viele Hajis hat man. Es geht ums Tun. Und ich finde es eigentlich schade, dass ich heute gar keine Zeit habe, da noch länger es auszuführen, was in den einzelnen Weltreligionen getan werden muss. Und das nicht, um schlecht zu machen, gerade das Gegenteil, um meine Hochachtung auszudrücken. Das Bescheuerte ist, das Christentum ist ja auch eine Weltreligion geworden. Und oft sind auch diese T-U-N, diese Tun, diese drei Buchstaben gefordert. Du musst getauft werden, sonst gehörst du nicht dazu. Du musst gute Werke tun, sonst wirst du nicht gerettet. Und wir, die wir im Pietismus unsere Wurzeln haben, du musst in der Heiligung vorankommen, du musst dich verändern. Hey, aber das ist Religion. Heute, welch Evangelium, geht es nicht um Religion, sondern um den Glauben an Jesus Christus. Und dieser Glaube an Jesus Christus ist von fünf Buchstaben geprägt. Nämlich, es erscheint hier auf unserer Videoleinwand dieses Wort getan. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Er hat es getan. Das ist das Evangelium, das ist das Wunderbare, das ist dieses, im Gegensatz zu all den anderen Religionen, wo man Leistung bringen muss. Gott selbst hat seinen Sohn gegeben. Er hat die Initiative ergriffen. Aus Liebe hat er sein Leben gegeben. Er hat es getan, dass da eine Brücke da ist zwischen dem heiligen Gott und uns. An uns liegt es bloß, über die Brücke zu gehen. Und dazu laden wir auch heute ganz herzlich ein. Jesus rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Na, warum nahm er die Gottverlassenheit auf sich? Wegen deiner und meiner Schuld und Sünde starb er, damit wir nicht getrennt sein müssen und von Gott verlassen sein müssen in diesem Leben und in der Ewigkeit. Und das Wunderbare, gestorben auch am Kreuz, unschuldig sind viele, Hunderte, Tausende damals unter den Römern. Aber Jesus Christus ist auferweckt worden. Und das ist dieses Besondere, dass da Gott in seiner Liebe seinen Sohn gegeben hat und gezeigt hat, wie er in der Schöpfung der war, der etwas wirkte, dass auch in der Auferstehung er der Handelnde war. Und deswegen für dich und für mich der Tod nicht mehr das Letzte sein muss. Ich war letztens bei der Sterbebegleitung dabei, bis die Frau den letzten Atemzug tat. Es waren lange Stunden. Es waren Immer wieder habe ich Psalmworte gelesen. Aber als ich dann Psalm 121 gelesen hatte, hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Und dann der Psalmist sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da drückte sie mir, die Sterbende, nochmal die Hand. Und wisst ihr, das ist es, warum der Glaube an Jesus Christus so etwas Wunderbares ist. Weil er der Weg ist. Nicht wir müssen uns helfen, nicht wir müssen was tun, sondern Jesus Christus hat schon alles getan für dich und für mich. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Jesus Christus, die Wahrheit. Ich denke, in allen Religionen ist Wahrheit, ist klar. Zum Beispiel, dass alles Leiden ist, stimmt. Meine Frau hat 4 Kinder geboren. Ich war jedes Mal dabei. Also für uns Männer ist das ja was ganz Hartes. Du kannst nichts machen und siehst deine liebe Frau da leiden und so. Also es war schon enorm. Und ich weiß, unsere zweite, die sollte ganz anders heißen, die heißt jetzt Dorothee, Gottesgabe, weil die hat nicht geschrien am Anfang. Die hatte die Nabelschnur im Hals und dann hat die Hebamme die ordentlich geschüttelt. Und da hat sie endlich angefangen zu schreien. Und was waren wir froh, dass die gelitten hat. Dass sie geschrien hat. Dass sie lebte. Und deswegen, der Buddhismus hat ja recht, dass alles Leiden ist. Ich war letztens auf einer Hochzeit. Das Essen war spitze, aber ich war so voll, mir war schlecht. Ich habe vor mich hingelitten. Und deswegen merkt er, in den Religionen steckt ja so viel Wahrheit drin. Aber der Glaube an Jesus Christus ist ja das, dass er nicht nur von der Wahrheit redet oder ab und zu die Wahrheit gesagt hat, sondern dass er die personifizierte Wahrheit ist. In der Bibel lesen wir, wie Gott uns sieht. Nicht wie wir uns sehen oder wie wir uns das vorstellen. Wo wir gerade beim Abnehmen sind. Bei uns in der Apotheke war vor einiger Zeit so eine Reklame über irgendeine Diät. Und da waren 2 Spiegel aufgebaut. Einmal so nach oben gewölbt und dann nach zur Seite gewölbt. Zu dem, der nach oben und unten gewölbt war, wenn man davor stand, da wurde man so verzerrt und da sah man aus wie eine Tonne. Und dann, wo es dann nach außen so gewölbt war, rechts und links, wenn man davor stand, schlank wie nur was. Könnt ihr euch vorstellen, vor welchem Spiegel ich länger verweilte? Ach so, klar, vor dem, der mich schlank machte. Und deswegen, warum ist der christliche Glaube heute nicht mehr ganz so das, was die Leute erstrebenswert finden? Weil da wird gesagt, dass wir Schuld haben. Dass wir Versager sind. Der Schöpfung gegenüber. Uns selber gegenüber. Dem Nächsten gegenüber und vor allem dem Gott gegenüber. In anderen Religionen kann man das also durch sein Tun wieder in Ordnung bringen. Man kann Almosen geben. Man kann nach Mekka reisen. Man kann sich veredeln durch Erkenntnisse. Aber das ist die größte Lüge. Nämlich, der Mensch kann es alleine schaffen. Wir können es nicht alleine schaffen, wie hier in dem Anspiel gebracht. Und wenn wir uns noch so anstrengen würden, die Bibel sagt, wenn wir nur in einem i-Tüpfelchen versagt haben, haben wir ganz versagt. Stellen wir uns doch vor, guter Ehemann, 36, hat nie sich was zu Schulden kommen lassen, weder seiner Frau gegenüber, noch den Kindern gegenüber, noch den Nachbarn gegenüber, noch dem Staat gegenüber. Aber der 36-Jährige macht einen Banküberfall. Klaut also ein paar Millionen. Wird erwischt. Wenn der jetzt dann im Gericht stehen würde, und wenn er dann noch sagen würde, ja, ich bin 36 Jahre alt, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen. Fragen Sie meine Frau, wie lieb ich war, und meine Kinder, wie ordentlich ich war, und die Nachbarn und so, und das kann doch wohl nicht sein, wegen der paar Sekunden, wo ich geklaut habe. Kann man mich doch nicht da irgendwie verdonnern wollen. Dann würde der Richter sagen, es geht nicht um all das andere, sondern es geht um diese eine Schuld. Und die muss gesühnt werden. Die zieht Strafe nach sich. Und deswegen merken wir, die größte Lüge ist, dass wir es alleine schaffen müssen. Aber das Evangelium, du musst es nicht alleine schaffen. Jesus Christus, er sagt uns die Wahrheit. Nämlich er sagt, wir brauchen nur bei ihm andocken. Seine Hand ergreifen. Um Vergebung bitten. Ich war letztens mit dem Auto unterwegs. Nachts, wo man ja denkt, da ist die Autobahn wirklich frei. Sie war auch frei. Von Frankfurt zurück nach Karlsruhe gedonnert. Einmal wurde es, vierspurig ist es ja da, dreispurig, dann zweispurig, dann einspurig. Und dann wurde ich in so einen Parkplatz reingewiesen, überall so diese Scheinwerfer von der Feuerwehr und so Polizei mit MG im Anschlag. Mir ist ganz anders geworden. Boah, dann kamen fünf Polizisten, an jedem Rad einer und dann noch einer, der mich in so eine Parkbox reinleitete. Dann gebot er mir, dass ich das Fenster runter machte und er sagte, er möchte jetzt gern die Fahrzeugpapiere und meinen Führerschein sehen. Na gut, Führerschein habe ich im Portemonnaie, aber es war mein Dienstwagen. Wo sind die Papiere? Ich habe die Sonnenblende runtergemacht. Die wurden schon ganz unruhig mit ihren MGs. War nichts. Ich dachte vielleicht unter der Fußmatte und habe mich gebückt. Dann wurden die noch schlimmer, ungeduldig. Und wahrscheinlich dachten sie, ich hole gerade eine Handgranate. Habe in diesen Sekunden alles gesehen, was ich falsch gemacht hatte in den letzten Stunden. Das lief vor meinem Auge ab. Ich fahre ja ordentlich, ich halte mich ja an die Straßenverkehrsordnung meistens. Aber da war mir auf einmal alles klar und ich dachte, Mauer, die suchen dich bald da und dort und ach, so schlimm war es doch nicht, aber jetzt bist du hier und was soll denn das? Und Panikattacke. Gut, ich fand dann Fahrzeugpapiere, sie waren unterm Steuerrad, ja, da gibt es doch da so ein Fach. Hat er meine Papiere mitgenommen, in dem VW-Bus da geguckt, im Computerle, kam dann zurück und sagte, ach Herr Mauer, guckte mich aber an, weil im Führerschein habe ich noch mein Bild, als ich 18-jährig war, so mit schulterlangem Haar, sagte er noch, ach Herr Mauer, Sie haben sich aber positiv verändert. Sie suchen wir auf keinen Fall, sondern da sind wieder Terroristen, die wir suchen. Ihnen eine gute Fahrt noch. Boah. Damals fiel mir auf. Wir können uns noch so gut fühlen, ne? Auch heute Nachmittag, heute Abend. Wer hat denn am Muttertag was Blödes gemacht? Wer hat denn da... ist alles da. Und wenn wir einmal wirklich, wie die Bibel sagt, vor dem heiligen Richter stehen, wir können nicht bestehen. Aus eigener Kraft. Wir müssen auch nicht bestehen aus eigener Kraft. Nämlich Jesus Christus ist der, der der Weg ist und die Wahrheit und der zu uns sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Kommen wir zum dritten Punkt. Vielen Dank, das war schon weiter. Jesus, das Leben. Wenn hier jetzt eine Jugendwoche wäre, dann würde ich sagen, zwicken Sie doch mal Ihren Nachbarn. Aber heute sage ich das nicht hier im Gottesdienst. Denn wenn der Nachbar bzw. die Nachbarin schreien würde nach so einem Zwicken, das wäre das Zeichen, dass wir da sind. Dass wir Schmerz empfinden können. Aber Leben ist was anderes. Nicht alle, die leben, leben. Denn wenn wir schon bei diesem Konvex- und Konkavspiegel waren, da von dieser Reklame, wo was verzerrt ist. Viele meinen, ihr Lebenskonzept wäre Leben. Es kommt ja darauf an, wie Gott uns sieht. Nämlich, er sieht uns, dass da viele, trotzdem sie da sind und schreien, wenn sie gepiekst werden, gezwickt werden, dass wir tot sind in Sünden. Tod bedeutet eigentlich nicht das Sterben, was wir so oft damit gleich deckungsgleich meinen, sondern Tod meint getrennt sein von Gott. Ja, aber dafür starb ja Jesus Christus, damit du und ich, damit wir nicht getrennt sein müssen von Gott, sondern dass wir Leben haben. Ich habe letzten Herbst meinen zweiten Master gemacht, im Coaching, diesmal in Bielefeld an der Uni. Ach, so das schriftliche Abgeben ist eins, so 120 Seiten mit den Fußnoten. Hatte ich hingekriegt, dann war nur noch die Präsentation und Verteidigung der Masterarbeit. Dachte ich, ha, liegt ja doch so, öffentlich auftreten. Aber als ich dann nach Bielefeld kam, da sagte mir der Professor, Herr Mauer, Sie haben nicht nur eine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben, sondern auch ein anderes, so ein ähnliches Thema. Wir legen die einfach heute zusammen. Wir losen, wer zuerst drankommt, so, wir würfeln. Ich habe gebetet, Herr Jesus, lass, dass ich der Zweite bin, damit ich noch ein bisschen Zeit habe. Und tatsächlich, der kam als erster nachmittags dran. 4 Professoren, dann so 70 bis 90 Studentinnen und Studenten, war ja öffentlich ausgeschrieben, und dann präsentierte er seine Arbeit. Ich saß da und dachte, das kann nicht sein. Der machte alles anders, als ich es vorhatte. Aber wirklich anders. PowerPoint ist ja out, man macht das anders mit Medien und so, möglichst irgendwie interaktiv. Der machte das so genial, aber anders, als ich es vorhatte. Ich merkte, die Professoren waren begeistert, die Studenten gingen mit. Habt ihr schon mal die Hölle durchlebt? Also mir braucht keiner mehr die Hölle heiß machen, das war so. Ich konnte nicht mehr. Ich war am Ende. Aber dann erleben zu dürfen, dass man nicht getrennt sein muss von Gott. Wenn alles wegschwimmt, wenn gar nichts mehr hält, dann trotzdem gehalten zu werden. Ich betete, wurde aber nicht ruhig, als er dann fertig war. War noch eine Viertelstunde, bis ich dran kam. Kam einer bei uns aus dem Seminarblock auf mich zu, wir hatten uns kennengelernt beim Essen, weil ich gebetet hatte und er sich dann auch outete als einer, der an Jesus Christus glaubte. Er war so ein bisschen schwärmerisch, aber auf jeden Fall, der Stil macht es ja nicht, sondern der Inhalt. Er hat gesagt, und Mauer, freust du dich auf die Präsentation? Er hat gesagt, freuen, die Hölle mache ich gerade durch. Alles muss ich nochmal umschmeißen und so und was und die. Und dann sagt er, ach Quatsch, lass. Wir gehen da in die Abstellkammer, wo diese Putzeimer standen, und dann beten wir nochmal eine Viertelstunde richtig. Und dann hat er angefangen, kam dann auch ab und zu Wort. Auf jeden Fall während des Betens wurde ich ruhig und dachte, Mauer, sei doch nicht so verrückt. Musst nicht alles ändern, du bist du und jetzt bring das. Und dann kam ich dran mit der Präsentation. Und während ich das da vortrug, merkte ich, wie die Professoren mitgingen und die Studentinnen und Studenten. Nachher kam der Professor, der mich da auf dem Kicker hatte eigentlich auch und immer noch mal nachhakte und sagte, es war ja alles anders als beim Vorgänger, aber sehr authentisch. Eine 1,3. Tschakka! Und nicht, weil ich so toll war, sondern weil das Leben ist. Nicht ein Leben, wo alles glatt geht, sondern wir werden hier manches durchleiden müssen und vielleicht bist du mittendrin auch gerade in so einer Situation. Aber die Hölle ist nicht das Letzte. In Gottes Wort im Psalm heißt es, und selbst wenn ich in der Hölle wäre, wenn ich am äußersten Ende der Erde wäre, so bist du doch da, Gott. Und deswegen brauchen wir Jesus Christus. Wie willst du in die nächste Woche gehen? Ob wir nun Mütter sind, Väter, ob wir nicht verheiratet sind oder ob wir alleine sind. Jesus Christus ist da, der sein Leben gelassen hat und der dir ewiges Leben schenken möchte. Und ich denke, das ist es. Er hat gesagt, wenn ich jetzt gehe, das muss sein. Aber ich will euch den Heiligen Geist, den Tröster geben. Ein Zeichen, ob man diese Gemeinschaft mit Jesus Christus erlebt, ist nicht irgendwie ein Gefühl, das kann sein, sondern das entscheidende Zeichen ist, wenn Gottes Geist deinem Geist Zeugnis gibt, dass du zu ihm gehörst. Römer 8. Und dann kannst du sagen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben irgendetwas anderes mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Glauben ja, aber warum Jesus Christus? Um diese Gewissheit haben zu können. Wenn ich mit einem Muslim spreche, wird er immer eine Ungewissheit ausdrücken, ob seine Werke langen bei Allah. Ein Buddhist wird mir nie sagen können, ob er schon so weit wäre in diesem Erkenntnisweg, dass die nächste Reinkarnation ihn ins Nirvana bringt. Aber beim Glauben an Jesus Christus, da habe ich nicht sicher irgendwas in der Hand. Aber ich darf gewiss sein, dass ich in seiner Hand bin. In diesem Leben nicht mehr getrennt von ihm. Und dann eben das ewige Leben, das heißt, ihn dann zu schauen, an den wir jetzt glauben. Haben wir gemerkt, nicht die anderen Religionen wollen wir schlecht machen. Sondern ich bin so dankbar, hier ihn zu erleben und ihn in Ewigkeit erleben zu dürfen. Deine und meine Chance. Amen.